ARD Sounds.
Was hast du denn jetzt gelernt aus dieser wirklich atemlosen Zeit?
Dass das Leben kurz ist und vergänglich und schnell alles enden kann. Und Arthur, der hat einen falschen Schritt gemacht und war weg. Sein Leben war halt vorbei, ne? Und ich habe mir halt gesagt, was soll passieren? Selbst wenn ich jetzt hier nach 3 Wochen sage, boah, das war der größte Fehler meines Lebens, was soll dann passieren? Dann gehe ich zurück und finde was anderes, wo ich wieder anfangen kann.
Servus, ich bin Caro Matzko und das ist mein Podcast Zitronen, Leben am Limo. Jede Woche in ARD Sounds. Ich interessiere mich fürs Zwischenmenschliche, für Leute, denen der Boden unter den Füßen weggezogen wurde, die aber trotzdem weitergegangen sind. Denen das Leben Zitronen gegeben hat, die ein Leben am Limit gelebt haben und die daraus Limonade gemacht haben. Und heute treffe ich Sophie Drees. Sophie ist 32 Jahre alt und seit Dezember 2025 Hüttenwirtin im Allgäu. Über ihren Alltag auf der Ostlerhütte am Breitenberg bei Pfronten berichtet sie sehr erfolgreich auf Instagram. Für ihre knapp 40.000 Follower lebt Sophie den absoluten Traum. Dabei wollte sie nie Hüttenwirtin werden. Das Einzige, was sie im Jahr 2024, als sie nach Bayern kam, wusste, war: Ich will in die Berge. Bayern wurde für sie zu einer Art emotionalem Rettungsring, nachdem sie innerhalb kurzer Zeit ihren besten Freund und ihren Opa verloren hatte. Bayern versprach irgendwie Ruhe und Geborgenheit und liegt sehr, sehr weit weg von Sophies eigentlicher Heimat. Sophie kommt nämlich aus Lingen im Emsland, einer niedersächsischen Stadt nahe der niederländischen Grenze. Das Land ist hier so flach, dass man dort, wie es so schön heißt, schon sonntags sehen kann, wer montags zu Besuch kommt.
Zitronen. Leben am Limo. Mit Caro Matzko.
Also auf jeden Fall flach. Unsere Urlaube waren meistens an der Nordsee oder halt in Holland. Das war so direkt um die Ecke bei uns. Ja, mein Alltag sah, ich bin mal zum See gefahren, man ist super viel spazieren gegangen. Das ist halt eine Sache, die hier so ein bisschen zu kurz kommt. Also man hat gar nicht so einfach ein gerades, normales Spazierengehen. Man ist einfach immer nur bergauf, bergab.
Woher kommt denn deine Bergsehnsucht? Wer hat dir das vorgelebt?
Ich glaube, so richtig vorgelebt, in Anführungsstrichen, hat es mir tatsächlich niemand. Also ich bin eine Halbitalienerin und meine Eltern waren immer mit mir an der Nordsee oder beziehungsweise in Italien oder in der Türkei war ich mit meiner Mama auch häufiger. Aber ich war nie irgendwie in den Bergen und ich glaube, das war eine große Sehnsucht, dass ich einfach immer halt mal herkommen wollte, aber es keiner mit mir irgendwie gemacht hat. Und mein Opa war früher sehr, sehr oft in Oberstdorf und wollte auch tatsächlich selber hier leben. Meine Oma wollte es dann damals tatsächlich nicht, deswegen ist er nie hierher gekommen, aber er hat immer viel erzählt, bayerische Musik gehört und so immer die bei dem kleinen Mädchen so die Sehnsucht geweckt.
An was erinnerst du dich? Hast du so ein paar Bilder, wie der Opa irgendwo sitzt und was er erzählt hat?
Ja, ich habe ein Bild, da sitzt Opa auf so einem, ich sag mal so, auf einem erhöhten Stein und hat seine Beine da runterbaumelt und hat so lange Knickerbocker-Socken an, ne? In so einem Karo-Muster. Das war ganz schön und eine Lederhose trägt er da auch.
Das waren seine Urlaube?
Genau, seine Urlaube, wenn die halt in Oberstdorf waren.
Was hat er erzählt, was ihm hier so gefällt an Bayern?
Ja, die ruhigen Momente hier, die Kühe, die Weite, wenn man in den Seen schwimmen geht zum Beispiel und solche Sachen. Ja, und die Musik hat er halt geliebt, die bayerische Volksmusik, das war sein Ding. Das lief dann auch im Auto und als ich dann noch richtig jung war, habe ich mir gedacht, was ist das denn? Und irgendwann habe ich angefangen, die Musik halt mitzusingen und schön zu finden. Und Servus, Grüezi und Hallo hatte
er. Servus, Grüezi und Hallo.
Genau, gute Laune sowieso. Genau, das hat er auch im Auto immer gehabt. Und ich habe tatsächlich auch eine Zeit lang das Auto von meinem Opa gefahren, als ich kein Auto mehr hatte. Und da lief halt auch immer diese Musik. Ich habe den einfach drin gelassen. Da bin ich da also mit meinen 29 Jahren mit dieser Musik sehr laut rumgefahren.
Ich sitze mit Sophie auf der Ostlerhütte. Deswegen klingt meine Moderation, wie ihr vielleicht schon gemerkt habt, auch nicht so wie in den anderen Zitronenfolgen. Ich bin halt auf dem Berg. Und wir sind in einem Nebenzimmer der Hütte, und ich versuche, Sophie mir in ihrem alten Leben bei Osnabrück vorzustellen. Draußen regnet's. Bei uns in der Stube riecht es nach Dampfbügeleisen. Vor unserem Interview hat sich hier eine Kellnerin ein Dirndl umgeschneidert, das sie an ihrem freien Tag im Tal gekauft hat. Viele aus dem Team übernachten im Matratzenlager. Denn wer es einmal hinauf zur Ostlerhütte geschafft hat, der kommt nicht so leicht wieder hinunter. Das habe ich heute selbst erfahren. Heute steht der Sessellift wetterbedingt still. Deshalb bin ich eine gute Stunde steil zur Hütte aufgestiegen. Und heute Abend komme ich auf keinen Fall mehr hinunter. Sommerregen klatscht an die Scheiben. Die Kartoffelsuppe, die Sophie mir als allererstes serviert hat, beschert mir eine extra Portion Bettschwere. Und ich bin ehrlich gesagt froh, dass ich auf über 1800 Metern einfach bleiben kann. Und ich merke auch, Sophie ist ebenfalls müde. Sie hat einen echt langen Tag hinter sich und jetzt komme auch noch ich daher mit meinem Aufnahmegerät. Trotzdem ist sofort spürbar, dass sie hier oben die Chefin ist. Eine Chefin mit Tempo. Sophie spricht unglaublich schnell und rast mit mir durch ihre Lebensgeschichte. Und ich versuche innerlich mitzustenografieren. Also, die Eltern trennen sich früh. Die Mutter zieht Sophie allein groß. Nach der Schule macht Sophie eine Ausbildung zur Automobilkauffrau, später die Fitnesstrainerlizenz und eine Ausbildung zur Ernährungsberaterin. 2018 übernimmt sie ein Fitnessstudio bei Osnabrück, übrigens auf gerade mal rund 60 Metern über dem Meeresspiegel, also ganz weit unten. Und zunächst ist sie auch absolut Feuer und Flamme, auch weil sie selbst ein Fitnessgirl ist. Doch die Arbeit frisst irgendwann jede Freizeit und jedes Privatleben. Ende 2022 kommt Sophie eines Morgens nicht mehr aus dem Bett.
Da habe ich halt gemerkt, hey, okay, da stimmt halt irgendwas nicht, weil ich ein sehr strukturierter Mensch eigentlich bin. Ich habe immer so, doof gesagt, samstags meinen Waschtag gehabt. Also ich habe immer samstags halt meine Wäsche gemacht, dann bin ich samstags aufgewacht und ich bin nicht aufgestanden. Und ich bin absoluter Frühaufsteher, also ich bin einfach wach. Und da habe ich halt gemerkt, okay, irgendwas passt nicht. Bin dann am Montag auch direkt zu meinem Arzt gegangen und habe das halt erzählt. Und da hat er gesagt, erzähl mal ein bisschen was von deinem Arbeitsalltag. Dann habe ich erzählt, dann war ich dann bei der Hälfte schon, wenn du so weitermachst, dann bist du bald ganz tief im Burnout.
Wie sah denn dein Arbeitsalltag damals aus?
Wir hatten immer Probleme mit Reinigungskräften. Das heißt, ich habe den ersten Monat habe ich gependelt. Das heißt, ich bin von Lingen nach Osnabrück morgens gefahren. Es war eine Stunde Fahrt. Mhm. Dann habe ich das Studio um 6 Uhr aufgesperrt, habe von 6 Uhr bis 8:30 geputzt. Dann war ich ganz schnell duschen, habe ich von 9 Uhr bis 22 Uhr Trainer gemacht. Ohne Ruhetag. Haben wir 3 Wochen am Stück. Genau, und dann hattest du mal eine Reinigungskraft, dann war die wieder weg. Dann hast du hier Personal, war das wieder weg. Also ich hatte echt lange Tage. Manchmal habe ich die Wochenende alleine geschmissen, also 9 bis 9. Da war ich ja 12 Stunden alleine da. Und ja, irgendwann konnte halt mein Körper nicht mehr. Und ich war dann an einem Punkt, wo... Ja, ich bin dann irgendwann mit Nasenbluten zur Arbeit gefahren. Also ich habe mein, es lief mir halt so runter, die Suppe. Ja, und ja, mein ehemaliger Chef hat dann gesagt, wenn das Studio auf ist, ist es auf. Und dann war ich halt dem Ding auch, also beziehungsweise mir halt selber überlassen. Ne? Ich hatte halt nur 2 Mitarbeiter. Ich hatte eine Studentin und eine Auszubildende. Das war, wir haben uns zu dritt das Studio geschmissen. Und ich wollte natürlich meine Mitarbeiter schützen, dass sie keine Überstunden machen und so. Und dann habe ich das alles aufgefangen. Ich hatte kein Wochenende frei. Also ich war jedes Wochenende im Studio.
Und dann hast du noch obendrauf einen echt schweren Schicksalsschlag gehabt. Du hast einen sehr guten Freund verloren.
Mhm. Genau. Also wie gesagt, Mitte 22 fing das dann an mit dem Burnout, dass ich halt so gemerkt habe, okay, es geht nicht mehr. Und das hat dann auch mein Chef tatsächlich gemerkt und hat gesagt, ja, Sophie, wie ist das so? Ich so, ja, ich merke selber, ich kann nicht mehr. Ich möchte jetzt in Reha fahren. Ich habe halt meinem Hausarzt gesagt, ich möchte nicht krankgeschrieben werden, ich möchte in Reha fahren. Genau, ich wollte es halt im Studio so lange durchziehen, bis ich halt wegkomme. Und dann hat mein Chef halt eben gesagt, er hätte jemand Neues für die Stelle. Und dann habe ich gesagt, mach. Also ich habe da nicht darum gekämpft. Ich habe nicht gesagt, bitte, ich will das weitermachen, ich schaffe das. Ich war da einfach, dachte nur an mich selber und habe gedacht, hey, ich muss erst mal selber wieder klarkommen. Ja, habe dann die Stelle abgegeben. Und dann bin ich auch in Reha gefahren. Da hat mein bester Freund mich noch zum Bahnhof gebracht. Da weiß ich noch ganz genau, er hat mir so einen großen Kinder-Adventskalender mitgegeben. Und ich bin halt da schon nach Bayern in die Reha gekommen, weil ich als Wunschklinik Bayern angegeben habe. Und dann hatte ich eigentlich einfach eine riesige Tasche dabei und diesen Kalender, den sperre ich die ganze Zeit dabei. Und habe ich ihn angemeckert, mein Gott, musst du mir den Kalender, dann kannst du mir den nicht schicken oder keine Ahnung was. Und ja, dann war ich in der Reha und hatte da diese Influenza über Weihnachten, haben sie mich da eingesperrt. Und dann bin ich am zweiten Weihnachtstag, durfte ich dann wieder raus und bin dann mit Leuten aus der Reha ins Kino gefahren, weil ich eine Woche halt allein eingesperrt war, einfach vor rauszukommen. Und ich habe halt, als ich da mein Burnout bekommen, meine Handys gesplittet. Also ich hatte ein privates und ein Firmenhandy. Ich hatte mein privates dabei. Die Nummer hatte eigentlich gefühlt niemand. Ich hatte so viele fremde Nummern, die mich angerufen haben. Dann ist er halt, als ich in der Reha war, ist er dann gestorben. Der hatte dann nachts den Unfall. Und ich weiß noch genau, dass er mich dann nachts angerufen hatte und ich bin halt nicht rangegangen, weil ich habe bald geschlafen, als er feiern war und er ist halt betrunken auf die Autobahn gelaufen.
Oh Gott. Mhm. Machst du dir Vorwürfe, dass du nicht drangegangen bist?
Ja. Mittlerweile ist es okay, sage ich mal. Aber die erste Zeit... ja, ich meine, ich habe nie jemanden verloren. Ich hatte immer einen ganz, ganz kleinen Kreis und Arthur war wie ein Bruder für mich. Also der war halt alles. Ich habe immer gesagt, egal was kommt, wenn du an meiner Seite bist, schaffe ich alles. Und wenn der Mensch dann weg ist, ja, ich bin halt zusammengebrochen in der Reha, ne? Ich habe das ganze Haus zusammengeschrien. Leute von 2 Etagen unter mir haben noch gesagt, bei der Frau stimmt was nicht, da muss jemand hoch. Ich habe dann dieses Tavor bekommen, glaube ich. Direkt was Starkes haben die mir reingeknallt. Hatte direkt am nächsten Tag halt ein Gespräch mit dem Oberarzt, weil die mir halt das ganze Medikament halt erklären wollten, dass das nach einer Woche schon zu einer Abhängigkeit führen kann. Ich habe es dann direkt abgesetzt. Also ich habe es an dem Abend genommen und am nächsten Morgen und das war's dann. Und dann habe ich die Reha abgebrochen, 2 Tage nach seinem Tod, weil ich halt ihn noch sehen wollte unbedingt. Also meine Mutter hat mich angerufen und meinte, Sophie, wenn du ihn noch sehen willst, dann musst du jetzt kommen. Und dann habe ich abgebrochen, die Reha. Und dann bin ich halt direkt von der Reha aus, hat mich dann mein damaliger Partner abgeholt und hat mich dann zu Arthurs Mama gebracht. Und dann sind wir zusammen zum Anschauen und Verabschieden nochmal gefahren. Und sie hat ihn dann auch das erste Mal da gesehen. Und sie ist rein und sie hat so geschrien, das ist halt was, was ich niemals vergesse. Und da war in meinem Kopf so, guck's dir besser nicht an, Sophie, guck's dir nicht an. Aber ich habe es dann doch gemacht und im Endeffekt war ich dann auch froh, dass ich es gemacht habe. Arthur war halt so wie ich, wir hatten beide einen ganz, ganz kleinen Freundeskreis und es waren so viele Menschen da, die sich ihn angeguckt haben, das hat mich richtig angeekelt, sage ich es mal so, wirklich. Und dann hat die Mama zum Glück gesagt, Sophie, du kannst morgen früh nochmal wiederkommen, dann kommt nur die Familie und dann gehst du nochmal. Dann war ich am nächsten Tag nochmal für eine halbe Stunde mit ihm alleine und das hat mir dann noch gut getan. Und dann habe ich halt mich auch komplett abgeschottet, also das ging dann noch 1 oder 2 Wochen, nachdem Arthur halt verstorben war und dann war ich halt alleine, dann bin ich jeden Tag zu meinem Eifsee gefahren, bin ich jeden Tag rumgelaufen, nachmittags nochmal eine Runde spazieren und sonst einfach nur überlebt irgendwie. So, ich habe dann tatsächlich nochmal eine Trauertherapie gemacht und die Therapeutin hat mir gesagt, du hast diesen See geliebt, weil er dir den Weg gezeigt hat, den du gerade nicht mehr kanntest. Also ich wusste ja gar nicht, wohin mit mir. Und ich habe es dann echt jeden Tag gemacht, bei Wind und Wetter, bei Gewitter, bei Regen, bei Sonnenschein, bei allem. Ich bin immer rumgelaufen, weil das in meinem Kopf war so, mach die Runde für dich, ne? Und dann habe ich halt darauf gewartet, wieder in Reha zu kommen. Ich hätte eigentlich einen neuen Job angefangen. Den habe ich halt hab dann mit dem Mann gesprochen, mit dem Chef. Und der war auch toll und der meinte auch, nimm dir die Zeit, du kannst dich melden, wenn es dir wieder gut geht. Und dann bin ich auch in eine andere Reha gekommen, Mitte Februar, also einen guten Monat nach seiner Beerdigung. Genau, und dann durfte ich halt nochmal in den Harz und war da 6 Wochen. Das hat mir unwahrscheinlich gut getan. Bin dann nach der Reha, habe ich zu der Therapeutin gesagt, ich werde nach Bayern ziehen. Aber ich weiß noch nicht, wann ich es schaffe.
Die Sophie, die heute mit hoher Geschwindigkeit durch die Ostlerhütte wirbelt, ist schwer mit der Frau zusammenzubringen, die damals kaum aus dem Bett kam. Aber vermutlich ist auch genau das mein Denkfehler, denn wer viel Verantwortung trägt, kann lange leistungsfähig sein, bis der Körper die Notbremse zieht. Ein hohes Energielevel bedeutet schließlich ja nicht Unverwundbarkeit. Nach Arthurs Tod funktioniert Sophie nicht mehr. Sie sagt, sie habe nur noch überlebt. Jeden Tag umrundet sie dann den von ihr so geliebten Alfsee im Norden von Osnabrück, sucht sich therapeutische Hilfe und sie lässt sich auch ein Tattoo auf den rechten Unterarm stechen. Memento Mori steht da. Vergiss nicht, dass du sterblich bist. Darüber sieht man 2 Hände wie in Michelangelos Erschaffung Adams. Eine Hand ist skelettiert. Das ist Arthurs Hand und das ist meine, erklärt Sophie mir. Doch der nächste Verlust lässt nicht lang auf sich warten, denn 2023 stirbt ihr heißgeliebter Opa.
Ich meine, ich wäre nie nach Bayern gezogen, wenn er noch gelebt hätte. Weil egal was war, ich bin immer hingefahren. Immer.
Ist dir wichtig, der Opa
gewesen? Ja, ich habe den sehr, sehr geliebt. Ja. Er war einfach so zerbrechlich irgendwie. So habe ich ihn immer gesehen und war echt oft im Krankenhaus und hatte dann hier mal was und da mal was und ich bin halt immer aus Osnabrück hingefahren, wenn irgendwas war, wenn er im Krankenhaus war, wenn es ihm nicht gut ging. Meine Oma ist halt einfach nur tough im Vergleich zu meinem Opa. Aber beim Opa, ich hätte den nie allein gelassen da, also.
Wie kam es denn dann zu dem Entschluss, das Allgäu soll es sein?
Ja, ich habe ja diese Weiterbildung zur Social Media Managerin gemacht und das habe ich halt über so eine Online-Schule gemacht. Und da habe ich dann eine kennengelernt, die kam aus dem Allgäu. Und ich habe dann halt in der Vorstellrunde so erzählt, ja, ich komme aus Osnabrück, liebäugel aber schon mit Bayern und den Bergen und dass ich da auf Dauer hinziehe. Und dann hatten wir danach eine Gruppenarbeit zusammen und erzählt, ich glaube, das Allgäu, das muss es doch für dich sein. Campen am besten. So, und dann habe ich mich nach diesem Telefonat ans Laptop gesetzt, habe campen gegoogelt und habe mir gedacht, nee, niemals, also das sind gar keine Berge, das ist ja gar nichts. Und dann habe ich halt ein bisschen weiter geguckt. Dann stand da irgendwo unten, das könnte dir halt auch gefallen. Da habe ich so gesehen, Schwangau und dies und das. Und dann habe ich einfach mal bei eBay Kleinanzeigen eingegeben, Ferienwohnung Allgäu. Und da habe ich ganz viel in Oberstdorf gefunden. Und dann habe ich eine Anzeige gefunden, die war in Lechbruck. Von einem Mann, der hat oben in die Caption reingeschrieben, bei uns im Allgäu laufen die Uhren noch ein bisschen langsamer. Und genau das habe ich gesucht, etwas, das Entschleunigende hier. Wie gesagt, ich habe dir erzählt, wie mein Alltag im Fitnessstudio aussah. Ich war halt durch, ich wollte einfach Ruhe für mein Leben. Und dann ja, habe ich den Mann halt angeschrieben und habe gesagt, ja, ich würde ganz gerne ins Allgäu ziehen. Wäre aber vielleicht mal ganz cool, wenn ich vorher mal da gewesen wäre, bevor ich jetzt hier alles abreiße und dahin ziehe. Und also ich habe da, wie gesagt, nicht viel verdient in der Weiterbildung. Und es waren, glaube ich, 1.800 € für 2,5 Wochen. Und ich wollte halt unter 2 Wochen wollte ich nicht kommen. Und da habe ich ihm das halt geschrieben und dann rief er mich halt eine Stunde später tatsächlich an. Und hat gesagt, ja, hi, hier Sophie, hier ist der und der, du hattest mir ja geschrieben und erzähl mal ein bisschen was von dir. Und da habe ich halt so ein bisschen was erzählt und dass ich gerade auch ein bisschen was durch habe und so. Und dann ist er mir tatsächlich 800 € entgegengekommen. Ich habe für 1.000 € dann 2,5 Wochen hier bekommen. Also da hat sich meine erste Allgäu-Tür geöffnet. Ich glaube ja an sowas wie Schicksal, dass es alles irgendwie seinen bestimmten Weg hat. Und dann kam ich hier an und dann stand da einfach eine Flasche Sekt und dann stand da sinngemäß so, ich wünsche dir eine schöne Zeit und ich hoffe, du findest hier deine Antworten. Das war ganz, ganz schön. Ich kannte den Menschen ja gar nicht. Und der hat auch 3 Stunden weggewohnt von der Ferienwohnung. Und dann kam ich da an und ich war da über 10 Stunden, bin ich im Zug, habe ich gesessen. Und ich kam da an und diese ganze Wohnung war voller Engel und Sprüche und so. Es war echt eine schöne Atmosphäre. In der letzten Woche hat er mir geschrieben, wäre es für dich schlimm, wenn ich einmal vorbeikomme und dich einmal kennenlerne? Und da habe ich gesagt, nein, komm mal vorbei. Und da hatte ich aber auch schon meinen Arbeitsvertrag von meiner, dass ich halt hier bleiben kann.
Echt? Also das heißt, Moment, du hast innerhalb dieser 2 Wochen,
ja,
hast du dann schon beschlossen, dass du hier bleiben willst und hast nach einem Job gesucht?
Mhm. Ich wusste ja schon vorher, ich bin hier hin. Ich wusste zwar noch nicht, wie alles aussieht und wie alles ist. Ich bin also gekommen und dann war ich in Lechbruck und es war so ein Nebelwetter wie heute. Das heißt, ich habe gar keine Berge gesehen und ich wusste auch nicht, wo ich überhaupt bin. Und dann habe ich den ersten Tag ein Buch gelesen. Ich weiß es noch. Ich habe ein Buch gelesen auf der Couch. Und ich war so in dieses Buch vertieft, dass ich nach 2 Stunden erst hochgeguckt habe. Und dann sehe ich auf einmal die Berge. Der Nebel ist abgesackt. Auf einmal sehe ich die Berge. Und dann bin ich raus, zum Einkaufen nur gegangen. Das weißt du noch. Das war der erste Tag. Und der zweite Tag war dann so, okay, ich gucke mal ein bisschen. Da war noch ein See in der Nähe. Da war ich da halt spazieren. Ich hatte ja diese Weiterbildung doch nebenbei, ne? Muss man ja mal sagen. Wo ich eigentlich nicht von 8 bis 17 Uhr anwesend sein musste. Und da habe ich meinem Dozenten geschrieben und ich habe gesagt, können wir bitte einmal telefonieren? Und dann meinte er so, ja, du hast nur einen Avatar, der kennt mein Gesicht gar nicht, der weiß gar nicht, wer ich bin. Und dann habe ich gesagt, so, ja, ich bin ehrlich zu dir, ich habe den Unterricht gestern gar nicht mitbekommen. Ich saß 10 Stunden im Zug, ich habe den Laptop nicht angeguckt. Ich bin ins Allgäu gefahren, das ist 10 Stunden von mir zu Hause entfernt. Ich habe ein paar Schicksalsschläge durch und ich möchte ein neues Leben anfangen. Und damit du weißt, ich weiß nicht, ob ich die Prüfung so gut schreiben werde. Und da hat er mir gesagt, Sophie, ich habe mal so starke Depressionen gehabt, wenn du so weit bist, dass du sagst, du fährst dahin und weißt, dass das dein neues Leben werden kann, dann lässt du den Laptop laufen und bist einfach nicht da. Die Prüfung kriegen wir zusammen hin. Also es war die zweite Tür, die sich für mich geöffnet hat und der mich halt unterstützt hat. Ja, und dann bin ich 2-3 Tage einfach nur spazieren gewesen da und habe es einfach geliebt und ich habe mich auch geliebt zu dem Zeitpunkt. Ich war wieder glücklich, ich war wieder zufrieden, ich habe wieder gelacht und dann habe ich halt geguckt nach Jobs. Ja, und dann habe ich halt nur Gastronomie und Hotellerie hier gesehen im Allgäu. Und ich, ja, dann habe ich eine Stelle gesehen und da haben sie eine Eventmanagerin gesucht. Habe ich mich beworben. Habe dann innerhalb von 20 Minuten eine Absage bekommen. Und zwar, du kommst weder aus der Hotellerie noch aus dem Eventbereich. Was soll ich dir? Ich kann dir keinen Job geben. Ich habe allerdings in meine Caption von der Bewerbung geschrieben, Nordlicht will ins Allgäu. Und da hat er geschrieben, aber da du so gerne ins Allgäu ziehen magst, kann ich dir vielleicht einen Job auf einer Hütte anbieten. Habe ich mir gedacht, boah. Ich auf einer Hütte, boah, weiß ich nicht. Und da habe ich geschrieben, vielen Dank, ich würde es mir wenigstens mal anhören. Und darauf kam dann keine Antwort mehr, eine Woche lang. Und dann habe ich 4 Tage vor Abreise ihm nochmal geschrieben, ich so, ja, ich wäre jetzt noch hier, also wenn wir mal sprechen wollen würden, dann wäre jetzt der Zeitpunkt da, weil ich wäre in 10 Minuten dann halt da. Und dann rief er mich direkt an und meinte so, hey, sorry, ich habe das voll vergessen, wenn du magst, dann komm doch übermorgen zum Probearbeiten. Dann bin ich zu dem Hotel morgens gelaufen. Dann haben sie mich von da aus mitgenommen zur Hütte hoch, habe ich den ganzen Probenarbeitstag da oben gemacht. Anschließend von diesem Probearbeitstag hat in der Hütte wir damals mit dem Chef vom Hotel gesprochen, 20 Minuten. Und dann bin ich direkt von der Hütte noch zum Hotel wieder zurückgebracht worden, um mit dem Chef zu sprechen. Und dann hat er gesagt, die haben so in hohen Tönen von dir gesprochen. Wenn du willst, das und das sind die Konditionen. Du kannst bei uns in der Mitarbeiterunterkunft wohnen, in deinem Zimmer. Und könntest im Mai anfangen. Ich war Mitte Februar da. Und da habe ich gesagt, Mai, keine Chance. Ich muss mit meiner Mutter Anfang Juni noch in Urlaub fliegen, weil sonst bringt die mich um, wenn ich wegziehe und nicht in Urlaub fliege. Und dann hat er gesagt, okay, dann machen wir Mitte Juni. Dann bin ich halt hierher. Und dann habe ich gesagt, ich so, wenn du was hörst mit Wohnung und so, dann schickst du mir doch bitte. Weil ich wollte ja schon gerne was haben. Ne? Ich meine, ich habe mit Unterkunft gesucht, weil ich nicht neben der Jobsuche noch eine Wohnungssuche haben wollte. Weil es ist, ich sag mal so, es ist echt verrückt. Halt so weit von zu Hause weg. Es ist ja keiner da, der irgendwie dir dann schnell mal helfen kann. Und dann hat er mir, glaube ich, nach der zweiten Woche hat er mir eine Wohnung geschickt. So ein Dachgeschoss, 700 Euro warm. Ich habe gesagt, ne, es war einfach nur teuer und es war einfach nur super klein. Und das, also es war okay, aber ich habe mir gedacht, das zahle ich dafür nicht. Und dann habe ich bis vor einer Woche, bevor ich dann hergezogen bin, habe ich ihm mal geschrieben, ich so, in welche Unterkunft, also wie heißt denn jetzt das Personalhaus? Und da hat er mir tatsächlich die Wohnung gemietet, auf seine Kosten. Ne?
Na echt?
Mhm. Das heißt, ich habe die Wohnung bekommen und den Job.
Diese 700 Euro Wohnung?
Ja.
Das ist dann aber die dritte Tür, die aufging.
Ja.
Ich meine, wer gibt dir einen Job und mietet dir auch noch eine Wohnung?
Ja, das war dann die dritte Tür.
Kurz überlegt Sophie, ihre Wohnung in Osnabrück zur Sicherheit zu behalten. Ein Telefonat mit ihrem Papa, zu dem sie sonst nicht besonders engen Kontakt hat, macht ihr aber Mut. Er versichert ihr, dass sie jederzeit zurückkommen kann. Sophie löst ihre Wohnung auf und nimmt nur das Nötigste mit ins neue Leben im Allgäu, wo sie erstmal für 2 Monate als Servicekraft auf einer Hütte anfängt zu arbeiten. Aufgepasst, das war noch nicht die Hütte, auf der sie heute die Chefin ist.
Ich bin halt am Ende mit ein paar Umzugskartons aus Osnabrück halt weg und habe die ganzen Sachen zu meiner Oma nach Lingen gebracht, die Kisten, die ich noch an Klamotten hatte, und bin dann mit meinem Vater zusammen am 16. Juni ins Allgäu gefahren, nur mit meinem Mercedes, mit meiner A-Klasse. Das war's.
Der Papa kam mit?
Ja. Ich fahre nicht so gerne Auto und ich habe gesagt, nee, ich muss nicht unbedingt 10 Stunden alleine Auto fahren.
Was hat der Papa zu Bayern, zum Allgäu gesagt?
Ich glaube, es hat mir keiner geglaubt. Also weder mein Vater noch meine Mutter noch meine Oma haben, also es hat niemand daran gedacht, dass ich wirklich bleibe. Dann kamen wir in diese kleine Wohnung da oben rein, er meinte, oh Gott, wir gehen wieder. Weil er wusste ja, wie ich gewohnt habe, es war ja alles altbacken. Und ich habe mich einfach wohl gefühlt. Ich war einfach nur glücklich, dass ich da war. Und ich habe die Berge gesehen. Und direkt unterm Schloss Neuschwanstein war die Wohnung. Also ich bin da voll gut angekommen. Und dann habe ich ihn am nächsten Tag zum Bahnhof gebracht. Das weiß ich noch. Und dann hat er mich umarmt und hat gesagt, denk dran, du hast immer noch deinen Vater. Und es ist keine Schande, wenn du abbrichst und wiederkommst. Ja, dann ist er eingestiegen, habe einfach nur geheult.
Der Papa?
Ja.
Und du auch?
Ja, wir haben beide dann geweint.
Ja.
Und dann saß ich einfach im Auto und ich habe so einen Weinkrampf bekommen, weil ich mir dachte, boah, du bist jetzt einfach alleine, ne? Du bist jetzt alleine, du fährst jetzt da irgendwo wieder hin. Und dann bin ich diese Straße von dem Bahnhof an den Schlössern vorbei. Dann war da Hohenschwangau das Schloss und da dann Schloss Neuschwanstein. Und ich habe so geweint und ich war so glücklich, weil diese Berge und dieses Schloss, und ich war glücklich und ich war da. Und dann war ich in der Wohnung und ich hatte dann die Vermieterin, das war so eine ältere Dame, die mochte mich auch total. Also sie war auch von Tag 1 an lieb zu mir. Und hat gesagt, wenn du bei ihm was brauchst und so. Und ja, dann habe ich erstmal angefangen, meine Sachen auszuräumen. Die ersten 2 Tage hatte ich frei. Also einen Fahrtag hatte ich halt frei und den zweiten Tag zum Ausräumen. Und dann habe ich angefangen zu arbeiten.
Aber Gastro war ja eigentlich überhaupt nicht deine Wahl.
Gar nicht. Nee, für mich war, also die Freundin hatte zu mir gesagt, Sophie, wenn du ins Allgäu willst, dann musst du erstmal den Job annehmen, auch wenn er dir nicht passt. Viele wollen ins Allgäu und wenn du solche Türen, die sich öffnen, das war dann auch für mich völlig okay. Also ich war froh, dass ich da war und ich habe mir gedacht, ich habe ja mit dem Hotel eigentlich darauf auch hingearbeitet, dass ich auf der Hütte das Event, die haben halt auch Hochzeiten und so ausgerichtet und dass ich da so ein bisschen mit in die Planung konnte, dass man vielleicht danach sagen kann, man geht halt ins Hotel.
Wie sah denn dein Alltag auf der Hütte aus?
Na, so wie jetzt. Also ich bin halt, ich meine, jetzt mache ich hier Orderman, ich bin am Service, ich kassiere und ich nehme auf. Da habe ich halt nur gebracht. Also ich habe das ganze Essen und Trinken rein und rausgebracht und genau.
Wie viele Stunden am Tag?
Viele. Am Ende hatte ich immer 25.000 Schritte, 25.000 bis 30 Schritte.
Du hast ja eigentlich Ruhe gesucht und dann hattest du 25.000 Schritte.
Da war es ja auch für mich der Gedanke so, hey, ich erstmal hinkommen, erstmal ins Allgäu kommen und dann schauen,
wie es war. Okay.
Genau, ja, es war völlig okay. Ich war ja super dankbar und glücklich und zufrieden, was ich da alles bekommen habe als Anfang.
Und nach diesen 2 Monaten, was war dann?
Da habe ich Andi kennengelernt und da war für uns klar, wir gehen auf diese Hütte zusammen.
So, jetzt musst du, wissen die Hörerinnen und Hörer ja noch gar nicht, wer der Andi ist.
Andi ist jetzt mein Partner. Genau, und ich habe ihn auf der anderen Hütte halt kennengelernt. Da haben wir zusammen gearbeitet und wir haben uns relativ schnell ineinander auch verliebt. Und dann hat er mir gesagt, guck mal da hinten, da stand er noch genau auf der anderen Hütte. Und meint, da hinten auf dem Berg habe ich bald eine Hütte, die Ostlerhütte. Und das war auch die einzige Hütte, von der ich schon gehört hatte hier im Allgäu. Weil ich da irgendwie gehört habe, dass der Kaiserschmarrn hier so teuer sein soll, 25 Euro oder so. Der war richtig teuer. Und da habe ich mir gedacht, ja, aber das ist voll die schöne Hütte, da gehe ich trotzdem mal hin. Genau, deswegen habe ich von der Hütte schon mal gehört.
Wo wir jetzt sitzen.
Genau, wo wir jetzt sitzen. Dass ich immer Hüttenwirten bin, hätte ich jetzt natürlich auch nicht gedacht.
Der Andi, der hat auch in der Gastro gearbeitet.
Der hatte vorher schon mal eine Alpe, genau, aber halt im Tal und ohne Übernachtung. Also nicht mal annähernd mit dem hier zu vergleichen.
Und was hat dir an Andi gefallen?
Die Ruhe, die er ausgestrahlt hat. Andi, was ist so ruhig? Der ist so, also auf dieser anderen Hütte, es sind ja alles Leute, Andi ist auch ein bisschen älter als ich, der ist ja 40, bin ja 32. Die waren alle so zwischen 18 und 25. Alle waren hibbelig, alle haben irgendwie rumgekichert und gelacht und was weiß ich alles. Aber Andi war immer sehr, sehr, sehr bei der Sache, sage ich es mal so. Und das fand ich irgendwie attraktiv. Weil ich ja selber so ein bisschen quäliger Typ bin und er dann einfach so eine ruhige Person. So einen brauche ich auch. Einfach der so Fels in der Brandung.
Wann hast du gemerkt, dass du verknallt bist?
Es gab da einen Tag, wo wir so einen langen Blick hatten, wo wir dann für uns beide, glaube ich, klar war, da ist einfach mehr als Arbeitskollegen nur. Das war so Ende Juli. Ja, das war sowas kannte ich auch nicht. So einfach so einen Blick quasi durch alles hindurch.
Ende Juli letztes Jahr?
Letztes Jahr.
Krass.
Mhm. Wir sind am 10. August zusammengekommen und am 15. November hochgegangen zusammen.
Ja, also das muss man jetzt sich auf der Zunge zergehen lassen, nochmal zum Mitschreiben für mich, damit ich die Chronologie verstehe. Wann warst du das erste Mal diese 2 Wochen?
Ende Januar bis Mitte Februar war ich für 2,5 Wochen im Allgäu, alleine.
Dann hast du einen Job gesucht.
Ja, Mitte Juni bin ich hergezogen.
Mitte Juni hergezogen?
Ja.
Und war im August eine Wohnung, einen Job und einen neuen Freund gehabt?
Ja. Ja.
Ja, hat sich gelohnt, oder?
Ich glaube, also wenn du das jetzt so erzählst, dann ist es halt einfach schon wild, ne?
Ja.
Da war alles dann da. Ja, also ich kam dann und dann haben halt auf der Hütte auch viele gefragt, ja und, bist du denn wegen einem Mann hergezogen? Ich so, ne, ich kenne hier niemanden. Und dann fingen sie schon an, ja, der und der könnte vielleicht zu dir passen oder der. Und ich so, Leute, chillt mal, ich muss mal im Allgäu ankommen. Und das mit Andi hat so schnell gegangen. Also da war auch keine Überlegung irgendwie. Dieser Blick war da und der ist zu mir gezogen 2 Tage später. Da war keine Kennenlernphase, da war gar nichts.
Der ist da gleich zu dir gezogen.
Ist das nicht wild? Ja.
Das ist wirklich wild.
Der ist zu mir gezogen. Dann, wie gesagt, August, September, Oktober, November zusammen gewohnt schon fest und dann halt hier hoch. Was auch nicht verkehrt ist, weil hier hängen wir uns ja immer 24/7 aufeinander. Und ich muss sagen, ich habe davor noch nie mit einem Mann zusammen gewohnt.
Ganz schön wild, sagt Sophie, als sie das Tempo ihrer vergangenen Monate noch einmal vor sich sieht. Erst der Entschluss zum Allgäu, dann Wohnung und Job und kurz darauf auch noch eine neue Liebe. Andi sehe ich auf der Hütte nur kurz. Er steckt in der Küche fest und er kocht für die Übernachtungsgäste. Auch er hatte sich manches anders vorgestellt, als er den Pachtvertrag für die Ostler Hütte unterschrieben hat. Denn damals kannte er die Sophie ja noch nicht. Wenige Monate später ziehen sie dann gemeinsam auf den Berg. Hüttenwirt, das habe ich jetzt schon verstanden, das ist nicht einfach ein Jobprofil, das ist eine Lebensweise. Denn die Hütte, die bestimmt den Tagesablauf, die Beziehung und die Rückzugsmöglichkeiten. Andi wollte dieses Leben. Aber wollte Sophie es eigentlich auch?
Er hat mich nie vor ein Ultimatum gestellt, das würde er niemals machen. Er hat nur gesagt, lass uns doch jetzt mal auf die Hütte hochgehen. Das war im September. Im September sind wir zusammen hier hochgegangen. Und ich muss schon sagen, ich bin da auch einfach ehrlich zu mir selbst. Ich mag so ein bisschen deutsche Vita, mag ich schon. Penthouse, ein bisschen schicker anziehen, schickere Sachen. Das bin einfach ich und dafür, das habe ich mir alles erarbeitet. Meine Mama war alleinerziehend mit mir, ich habe mir viel erarbeitet und ich liebe das auch. So, dann komme ich hier hoch und es sieht einfach aus wie eine Jugendherberge. Und da habe ich gesagt, auf gar keinen Fall. Das war meine Antwort. Auf gar keinen Fall gehe ich hier oben 3 Jahre hoch.
Weil der Pachtvertrag 3 Jahre geht.
3 Jahre mit dem Pachtvertrag und den können wir auf 5 erweitern, wenn man wollen würde. Dann war ich oben in der Wohnung von einem Hüttenwirt, also die Wohnung, die halt unsere dann wäre. Der hatte eine Katze. Dieses ganze Zimmer, das war einfach nur unordentlich und es lag alles irgendwo rum und wir haben gedacht, auf keinen Fall. Also. Und Andi hat dann gesagt, ich baue uns hier ein neues Bett rein. Das hat er gesagt. Da war ein Einbaubett drin, das war mit Katzenhaaren voll zerkratzt. Es war wirklich, also... Ne? So, und da habe ich mir gedacht, so, boah, dieses Bett, das dann hier da reingebaut wurde, da haben wir dann ein neues Bett, ein Boxspringbett gekauft. Ich glaube, da haben mich dann 5 Männer verflucht, die das hier hochschleppen mussten.
Weil wir wissen, auf wie viel Metern?
Auf 1838 Meter. Wollte Sophie ein neues Boxspringbett haben. Es muss natürlich ein Boxspringbett, es konnte kein Holzbett sein. Es musste ein Boxspringbett sein, ja, das ich mir dann vorher ausgesucht habe. Und da haben wir hier im Winter die großen Fässer einlagern lassen und auch das Holz hochgebracht mit einem Unimog. Und da habe ich gesagt, hey Leute, dann könntet ihr auch mal mein Bett und meinen Crosstrainer mit hochbringen.
Weil du warst ja Fitnessstudio schon. Richtig. Wir haben deinen Crosstrainer hier auf 1000.
Die haben meinen Crosstrainer hier hochgebracht. Hier war tatsächlich ein Laufband vorhanden auf dieser Hütte.
Das ist ja so absurd.
Und das hat einen Neupreis von 3600 Euro gehabt. Weißt du, was der Hüttenwirt noch haben wollte? 3500 Euro.
Okay.
Ja, und da haben wir gesagt, nimm mit, ich will sowieso einen Crosstrainer. Also das heißt, wir haben diesen Crosstrainer auf der Europalette hier hochgebracht und dieses Bett. Jetzt habe ich mittlerweile noch 2 Hantel und eine Gymnastikmatte. Das ist dann mein Fitnessstudio, das ich habe.
Gut, was hat jetzt dich dann dazu bewogen von auf gar keinen Fall doch...
Die Liebe.
Die Liebe.
Die Liebe, ja.
Was wäre die Alternative gewesen, dass du unten im Tal einen anderen Job hast und der Andi hier oben? Mhm. Dann hättet ihr euch ja eigentlich gar nicht gesehen.
Gar nicht, genau. Und ich sag mal so, der Gedanke, also diese Überlegung, die war nicht großartig da. Dieses bei auf gar keinen Fall war für mich so, boah, wird auf jeden Fall schwierig. Aber wie gesagt, durch dieses Entgegenkommen und ich sollte mich ja eigentlich komplett um das Büro kümmern. Also die ganzen Büroangelegenheiten, die Buchung, die Löhne, Gehälter, Einkäufe, komplett den Marketingauftritt der Hütte nach außen.
Das ist alles, was du ja kannst.
Genau. Alles, was ich kann und was mir auch Spaß macht. Aber ich wollte halt nicht am Gast sein. So, ich wollte halt nicht die Gastro machen. Und da haben wir mich halt offiziell als Marketingmanagerin eingestellt. So heißt meine Berufsbezeichnung, aber die ist es halt einfach nicht, weil ich bin immer am Gast.
Als gelernte Social-Media-Managerin versteht Sophie, wie man eine Geschichte auf Insta erzählt. Ist ja auch super. Das Nordlicht, das ins Allgäu zieht, die neue Liebe, das schöne Dirndl, die eigene Hütte vor Bergpanorama. Aber Social Media bebildert diesen Traum vom Alpenglühen nicht nur, es vergrößert ihn auch bei manchen. Sophie genießt ihren Erfolg auf Social Media, keine Frage. Aber aus Followerinnen und Followern werden auch Gäste, die Sophie persönlich treffen wollen. Und damit wird ihre private Geschichte gewissermaßen auch zum Teil des Geschäfts. Die Reichweite öffnet Türen, schafft aber zugleich neue Arbeit und noch weniger Rückzug.
Ich bin ins Allgäu gekommen mit 8.000 Followern und jetzt habe ich 38.000. Das heißt, ich habe 30.000 Follower nur durch meine Story mit der Hütte, dass ich erzählt habe, ich bin allein ins Allgäu gezogen und übernehme jetzt eine Hütte. Der Post ist halt viral gegangen und seitdem kommen hier einfach Leute, die sagen, ich bin hier, um dich kennenzulernen. So, das heißt, natürlich bist du dann ein Gast. Du freust dich ja auch, das gibt dir auch super viel zurück. Aber auf der anderen Seite bleiben halt die anderen Sachen liegen. Die ganzen Mails und so, ich schaffe es halt manchmal gar nicht. Dann schreiben die Leute manchmal 2 Mails. Manchmal beantworte ich ja 2-3 Tage nicht, aber das ist auch nicht so lange, aber, ne?
Hm. Ihr habt dann am 26. Dezember habt ihr hier den Betrieb eröffnet. Mhm. Jetzt ist August, das heißt, es ist jetzt schon 8 Monate, mhm, dass du hier arbeitest. Mhm. Das war ja jetzt nicht dein Traumjob eigentlich.
Nee.
Dein Traum war, ins Allgäu zu gehen.
Mhm. Mhm.
Viele träumen ja dann doch als Exit-Strategie davon, so Hüttenwirtin zu werden. Ist es so traumhaft?
Nee. Also für jeden ist es ja ist was anderes ein Traum. Verstehst du? Es ist ja nicht, ich kann ja nicht sagen, hey, das ist kein Traum, Hüttenwirtin zu sein bei einer anderen Person. Das ist aber genau das Leben. Aber das ist halt genau das, was ich bei Instagram ganz oft höre. Du lebst meinen Traum. Das höre ich ganz oft. Und deswegen versuche ich den Account so authentisch wie möglich zu halten. Zu sagen, hey, du hast hier mal kein Wasser. Du hast hier mal keine Heizung. Du hast 12, 13, 14 Stunden Tage. Du hast null Privatsphäre. Du hast null Zweisamkeit. Du begegnest dir hier selber und zwar immer wieder. Also es ist so viel und es ist einfach, du hast kein Wochenende, nichts. Wir arbeiten jetzt seit 4 Wochen durch, zum Beispiel. Ich meine, wir haben normalerweise einen Ruhetag, aber in den bayerischen Ferien haben wir durchgehend geöffnet. So, jetzt ist unser Koch abgesprungen. Das heißt, Andi, der normalerweise an der Theke ist, ist jetzt in der Küche. Andi hat sonst Theke und Orderman gemacht. Jetzt macht Andi Küche und ich mache Orderman.
Das heißt aber, eigentlich wolltest du ins Allgäu, um Ruhe zu haben.
Hat nicht geklappt.
Das hat überhaupt
das
nicht geklappt.
Das hat gar nicht geklappt. Ich hatte mehr Ruhe, als ich noch in Osnabrück war. Aber ich habe auch jetzt natürlich eine Bekanntheit, die mir halt super viel bedeutet. muss ich schon
sagen. Auf Instagram?
Ja, auf Instagram und auch so, wir waren, wie gesagt, im Fernsehen jetzt zweimal schon. Und das sind einfach Sachen, die, das hätte mir, habe ich ja vor einem Jahr nicht geglaubt, dass ich ins Allgäu ziehe und Hütten will, dann auf der Ostlerhütte werde und jetzt ins Fernsehen komme. Das hätte ich ja niemals gedacht.
Was sagen denn deine Eltern dazu?
Meine Eltern sind ja getrennt, seitdem ich 3 bin schon. Mit meinem Papa habe ich ja nicht so viel zu tun, sage ich es mal so. Wir hören uns schon, aber das ist nicht so, dass er sich so viel für meinen, ja, für sowas interessieren würde tatsächlich. Meine Mutter, ich glaube, für die ist es schwer, weil sie ist auch Nageldesignerin und auch in Lingen bin ich jetzt, ja, sage ich mal so, bekannt wie ein bunter Hund. Also alle wissen, wer ich bin und was ich mache und wer meine Mama ist. Und viele sagen halt, ja, ich habe so viel im Fernsehen gesehen, habe so viel damals Zeitungsartikel gesehen und da und da. Und ich glaube, für Mama ist es schon so, dass sie manchmal so ein bisschen denkt, so kriegen die anderen Leute von dem Leben meiner Tochter mehr mit als ich selber. Ich glaube, das hat sie schon manchmal.
War sie schon hier?
Ja.
Und?
Sie hat mich schon besucht im Februar allerdings. Also sie hat voll den Schnee mitgekriegt. Sie müsste eigentlich, habe ich ja auch schon, sie müsste mal im August oder Juli kommen. Sie muss mal einmal sehen, was hier abgeht. Weil manchmal schreibt sie mir dann zum Beispiel und sagt so, hey, hab den ganzen Tag nichts von dir gehört. Ja, dann bin ich tot da draußen. Also überrennen mich die Leute. Ne? Das ist, ich bin dann halt nicht viel am Handy. Und auch so meine Posts, die Fotos versuche ich halt irgendwann zu schießen und die bearbeite ich alle abends nach 10. Ne? Dann mache ich die halt irgendwie fertig und dann lade ich die halt hoch, weil das freut mich dann wieder. Dann kommentieren die Leute zum Beispiel, als ich dann den Koch verloren habe, dann schreiben mir welche, hey, ich war aber heute bei euch und das war richtig toll. Ja, danke. Das freut mich dann natürlich, ne? Gerade wenn du halt weißt, wo du gerade am Struggeln bist hier.
Aber was macht das jetzt hier, dieser Stress, den ihr habt? Und mein, als junges, verliebtes Paar möchte man da ja auch gepflegte Zweisamkeit haben.
Ja.
Passt du auf dich auf, seit der Reha auch? Weil du weißt ja, dass du
einfach ja, auch... Ja, ja. Andi weiß ja auch von dem ganzen Hintergrund alles. Und es gab dann jetzt schon mal einen Punkt, wo ich gesagt habe, du, wenn das so weiterläuft noch ein paar Wochen, dann sehe ich mich nicht mehr lange hier oben. Und zwar am Mittwochmittag habe ich ihm das gesagt. Dann hat der Mittwochnachmittag das alles so geregelt, dass ich runtergefahren bin für eine Woche. Ja, ich hatte ja auch einen Unfall hier schon. Ich bin dann vom Quad gefallen hier.
Also so ein riesiges Allradfahrzeug.
Ja, genau. Da stand ich drauf, weil ich es beladen habe und dann bin ich rückwärts runtergefallen. Auch voll auf dem Rücken gelandet.
Aua.
Ich habe meinen Fuß, mein ganzes Bein war blau, aber es hätte alles passieren können, weißt du? Und das kam dann halt auch dazu und dann war ich eine Woche im Tal, genau.
Das heißt, du hast auch eine Bleibe unten im Tal, wo du dich mal zurückziehen kannst, wenn es geht? Aber wie oft nimmst du das in Anspruch?
Eigentlich jeden Dienstag, wenn Ruhetag ist, fahren wir immer runter. Es ist halt so, wenn es regnet, kann ich runter. Andi nicht, weil der ist in der Küche. Ich weiß natürlich, wie der Alltag jetzt hier ist und was zu leisten ist. Und ich mache das auch gerne. Aber ich freue mich auch auf die Zeit nach der Osterhütte. Egal, wo es mich dann hin verschlägt, was ich dann mache. Ich habe jetzt noch keinen Plan, dass ich sage, das und das will ich unbedingt machen. Ich denke, ich vertraue da auf das Universum, dass es dir die Türen öffnet, die dann für zu der Zeit für mich die richtigen halt sein werden.
Was hast du denn jetzt gelernt aus dieser wirklich atemlosen Zeit?
Dass das Leben kurz ist und vergänglich und schnell alles enden kann. Meine Freundin ist zum Beispiel Mama geworden, die konnte es nicht mehr. Die kann jetzt nicht, hätte nicht einfach sagen können, ich hau jetzt ab. Und ich habe mir halt gedacht, hey, ich habe keine feste Beziehung, ich habe kein Kind, ich habe keine Partnerschaft, wenn du es nicht machst, dann. Und Arthur, wie gesagt, der hat einen falschen Schritt gemacht und war weg. Sein Leben war halt vorbei, ne? Und ich habe mir halt gesagt, was soll passieren? Selbst wenn ich jetzt hier nach 3 Wochen sage, boah, das war der größte Fehler meines Lebens, was soll dann passieren? Dann gehe ich zurück und finde was anderes, wo ich wieder anfangen kann.
Das heißt, du hast unglaublich viel innere Unabhängigkeit gewonnen.
Ja, ich habe auf mich selbst vertraut. Ich vertraue auf das, dass das, was für mich das Richtige ist, auf mich zukommen wird.
Meinst du, der Opa wäre happy gewesen hier mit dir auf der Hütte?
Ja, ganz sicher. Der wär allgemein glücklich gewesen, wenn er gesehen hätte, wie glücklich ich jetzt hier in der Region bin, in der er auch gern gelebt hätte.
Das heißt, unabhängig von dem Stress, den du jetzt hier oben als Hüttenwirtin hast, hast du das Gefühl, du bist immer noch richtig hier im Allgäu, dass das der Ort ist?
Ja.
Warum? Was gibt's dir?
Eine andere Perspektive aufs Leben einfach. Mein Leben hat sich wirklich um 180 Grad gewendet. Es ist nichts ist mehr gleich. Hier ist, für mich ist keine Straße gleich. Für mich ist, wir haben keine grauen Kühe zum Beispiel bei uns. Für mich ist das alles neu hier. Für mich sind Wanderung neu. Also, und ich weiß halt, wenn ich nach dieser Zeit von der Hütte runtergehe, dann habe ich quasi noch mal so viele Möglichkeiten, das Allgäu kennenzulernen, weil ich ja nichts kenne. Ich bin ja eigentlich nur hier. Und ich merke das ja auch. Ich war ja jetzt, seitdem ich hier wohne, schon 3-mal in der Heimat wieder. Ich fahre schon hin, weil, wie gesagt, meine Oma, man weiß nie, wie lange die da sind. Und meine Mama, klar, ich bin Einzelkind, das ist natürlich nicht ganz so leicht. Und meine beste Freundin wohnt auch in Lingen. Die will ich halt auch sehen. Und ich fahre da hin. Ich bin gerne da, aber es ist nicht mehr mein Leben. Ich steige unwahrscheinlich gerne wieder in den Zug und fahre halt wieder hierhin zurück. Dann fällt wieder so ein Stein von mir ab und ich bin wieder zu Hause.
Sophie ist ins Allgäu gezogen, weil sie Ruhe gesucht hat und arbeitet heute mehr als zuvor. Sie wollte neu anfangen und trägt ihre Verluste trotzdem weiter mit sich. Aber diese Verluste haben auch dafür gesorgt, dass sie verstanden hat, wie kostbar unsere Lebenszeit ist. Unter das Memento Mori-Tattoo auf ihrem Unterarm ist übrigens noch eins dazugekommen. Jetzt steht dort auch Vivere, weil Sophie einen Weg gefunden hat, weiter und loszuleben. Und sie hat ihren Ort gefunden, zumindest fürs Erste. Ob die Ostlerhütte ihr dauerhaftes Leben bleibt, ist noch offen. Aber das Allgäu fühlt sich für sie schon längst wie zu Hause an. Das war Zitronen, Leben am Limo. Ich bin Caro Matzko. Mein Gast war heute Sophie Dries, Hüttenwirtin und Hütteninfluencerin. Danke für deine Geschichte und für die Kartoffelsuppe. Wenn ihr eigene Zitronengeschichten habt, Gedanken zu dieser Folge oder Menschen kennt, die ich unbedingt treffen sollte, schreibt uns doch an zitronen@br.de. Und damit ihr die nächste Zitronenfolge nicht verpasst, lasst uns doch ein Abo da. An dieser Folge haben mitgearbeitet Redaktion Franziska Timmer, Produktion Rainer Schaller, Distribution Lena Sauerer. Und jetzt habe ich noch einen Hörtipp für Abenteuerlustige. Die wunderbaren Radioreisen entführen euch in fremde Städte, fremde Länder, fremde Kulturen. Dafür müsst ihr nicht ins Flugzeug steigen, dafür reichen euch zwei Ohren. Unsere Reporterinnen und Reporter lassen euch eintauchen in die Unterwasserwelt Grönlands, in den Regenwald von Sri Lanka, in die Kaffeehäuser Wiens und in heimische Seen. Die Radioreisen mit Bärbel Bossack. Es gibt viel zu entdecken. Natürlich wie immer in ARD Sounds.